da habe ich irgendwie auch so einen Aha-Moment gehabt. Puzzleteil ist, glaube ich, ein gutes Wort oder ein guter Vergleich, weil es war wirklich wie so, als ich das dann geschrieben habe, es hat sich alles abgerundet angefühlt. Also es war wirklich der richtige Weg auf jeden Fall.
Hi und willkommen beim Lektorats-Podcast. Ich bin Xenia Wucherer von Equal Rights Lektorat und habe heute Sophie Anschütz zu Gast, Autorin von Aurelias. Momentan sind schon 3 Bände der Saga raus, und zwar die brennende, die tödliche und die leuchtende. Hallo Sophie.
Hi, Xenia.
Magst du dich einmal kurz vorstellen?
Ja, gerne. Ich bin Sophie. Ich bin seit 2022 Autorin im Self-Publishing. Und ja, du hast ganz schön gesagt, schon meine 3 Bücher sind bereits raus. Und außerhalb des Schreibens beschäftige ich mich hauptsächlich mit Kostümen. Also ich bin Seefahrerin und arbeite auf der See quasi im Theater.
Richtig spannendes Leben. Das ist auch sehr praktisch, wenn du High Fantasy schreibst, oder?
Ja, tatsächlich schon, weil man sehr viel umherkommt natürlich und viel Inspiration daraus ziehen kann.
Da wart ihr jetzt nicht dabei, aber wir haben ganz kurz über Wörter gesprochen, die ich nicht kenne im Lektorat und selber immer googeln muss. Und mir fällt gerade ein, die Seefahrt. Das sind die meisten Wörter, die ich googeln muss.
Wirklich?
Ja. Ja, aber darauf können wir ja gleich noch einmal eingehen. Ich würde dich einfach noch einmal kurz mit deiner Bio vorstellen.
Ja, gerne.
Sophie Anschütz ist schon als Kind gerne in fantastische Welten eingetaucht. Sie studierte Produktdesign und Gartenbauwissenschaft, um ihrer Experimentierfreude freien Lauf zu lassen. Sie lebt derzeit dort, wo der Job sie hinträgt, reist aber auch außerhalb des Berufs gerne. Ihre liebsten Orte sind Stoffgeschäfte, ebenso wie Buchhandlungen, Gärten und die wilde, raue Natur Skandinaviens. Für mehr Infos zur Autorin besucht gerne ihre Website www.ariadnes-world.com oder folgt ihr auf Instagram @ariadnes_world.
Ja, das hast du schön zusammengefasst.
Ja, ich habe gespickt bei der Amazon-Bio. Okay, und jetzt geht es einmal erstmal um ihre Bücher. Es sind ja jetzt, wie wir schon gesagt haben, 3 draußen. Und insgesamt sollen es 5 werden. Darf ich das überhaupt sagen?
Ja, klar darfst du das sagen.
Ich weiß gar nicht, ob das die öffentliche Information ist.
Das ist öffentlich, ja, okay. Keine Sorge.
Okay, also deine High-Fantasy-Saga ist ja ein sehr großes Epos.
Kann man so sagen, ja.
Ja, und ich versuche es deswegen jetzt so ein bisschen in eigenen Worten zusammenzufassen und kurz auf die 3 Bände einzugehen, die schon draußen sind. Aber ich würde natürlich noch viel mehr dazu sagen, aber naja, vielleicht bekommt ihr ein bisschen was davon mit, wenn wir gleich darüber sprechen. Aurelias ist ein High-Fantasy-Epos, bei dem wir 5 weibliche Feen durch die riesige Welt Irakos begleiten. Die Feen erkennen noch im Internat ihre besonderen Verwandlungsfähigkeiten, die genau im rechten Moment erscheinen, denn die Todesfeen entführen die Lichtfee und Prinzessin von Kufkania. Vinetta will ihre kleine Schwester befreien und beginnt mit ihren 4 Freundinnen ein Abenteuer, bei dem es bald um die Rettung von ganz Irakos geht. Auf der ganzen Welt suchen sie nach den Aurelia-Anhängern, mit denen sie die machtbesessene Kaldra, Todesfee und Halbgöttin besiegen können. Insgesamt sollen es 5 Bände werden, in denen jeweils eine der Freundinnen im Mittelpunkt steht, und Band 1 dreht sich dabei um Agni, die Feuerfee, und Prinzessin von Xing, die sich gegen eine arrangierte Ehe mit dem Prinzen von Nidalis und Wasserfee Trias wehrt. In Band 2 begleiten wir Nahel, Giftfee und Zelone, die als solche ausgesprochen schnell und stark ist, telepathische Kräfte hat und auch noch sehr viel länger lebt als Feen ohne Zelonenblut. Aber wer ein langes Leben hat, trägt auch einen undurchdringlichen Panzer ums Herz. Ganz frisch draußen ist Band 3, in dessen Mittelpunkt die Lichtfee und Halbnymphe Veneta steht. Nachdem sie den aufdringlichen Kriegsgott Iatai abgelehnt hat, ist es gerade ein Prinz aus Manskeli, wo der Gott des Kampfes angebetet wird, der sich in Venetas Herz schleicht. Und in Band 4 und 5, worauf wir uns noch freuen können, wird es um Pflanzenfee Tara und die Luftfee Nephile gehen. Wir werden natürlich nicht die Enden verraten und versuchen deswegen bei einer Reihe, wo jetzt schon 3 Bücher draußen sind, quasi nur auf die Sachen einzugehen, woraus ihr euch nicht die ganze Storyline erschließen könnt. Übrigens ist bei diesem Podcast das Besondere, dass Sophie Anschütz neben mir sitzt. bei den anderen Podcasts ist es nämlich so, dass ich meine KundInnen ja per Telefon, ja, nicht per Telefon, ja, sehr oldschool gesehen, ja, per Videoplattform dazu schalte. Und ja, deswegen bin ich doppelt so aufgeregt, weil Sophie mich natürlich die ganze Zeit von der Seite anguckt.
Was du gar nicht brauchst. Ich bin genauso aufgeregt.
Dann starre ich dich gleich einfach genauso zurück an, wenn du sprichst.
Das ist ein Deal, ja.
Sophie war tatsächlich eine meiner ersten KundInnen. Und damals hatte ich den Dreh mit der Zeitplanung noch überhaupt nicht raus, als ich ihr nämlich für die Vorbereitung dieser Folge die Fragen vorbereitet habe. Da habe ich einmal in unser Inhaltslektorat geguckt, in unser allererstes. Wir haben ja inzwischen natürlich auch schon 3 gemacht. Und ja, das ist einfach mal sage und schreibe 80 Seiten lang. Ein Drittel eines Romans, vermutlich ein ganzes Sachbuch. Heute sind meine Inhaltslektorate eher zwischen 30 und maximal 50 Seiten lang. Ja, Sophie, ich kann ja jetzt sagen, dass es nicht an deinem Buch lag, sondern dass ich mich heute gelernt habe, ein bisschen kürzer zu fassen. Und was ich auch gemerkt habe, dass ich da auch noch sehr viele Stillektoratsachen habe einfließen lassen, was du wahrscheinlich auch gemerkt hast. Das zweite Inhaltslektorat, habe ich nachgeguckt, war 60 Seiten lang, da habe ich mich schon verbessert.
Ja, auf jeden Fall.
Das dritte war dann 40 Seiten lang, wo wir jetzt bei meiner heutigen Norm angekommen sind.
Ja, aber ich muss dazu auch sagen, Band 1 war ja auch, also Die Brennende war ja auch mein erstes Buch, also komplett mein erstfertiger Roman. Und ich glaube, da mussten wir auch einfach noch ein bisschen mehr dran feilen, bevor wir überhaupt ins Stillektorat gehen konnten.
Ja, wahrscheinlich liegt es aber auch vor allem daran, weil es ein Epos ist, also ein High-Fantasy-Epos mit so vielen Weltendetails, wo es auch einfach erstmal so ganz viele Sachen zu klären gab, wie deine Welt funktioniert.
Ja, genau. Ich glaube, das ist gut möglich, dass da viel unklar erstmal war, wo wir noch ein bisschen feilschen mussten, wie man das besser an die Lesenden trägt.
Ja, und wie es in Zukunft aussehen wird. Also ich glaube, da gab es ja auch hin und wieder Stellen, wo ich nachhaken musste, was in Zukunft passieren wird.
Ja, das ist öfter vorgekommen.
Ja. Ich spoilere mich auch nicht gerne, aber an einigen Stellen war das dann tatsächlich dann doch nötig, damit ich das einschätzen konnte für die Storyline. Warst du komplett überfordert, als ich dir die 80 Seiten geschickt habe?
Nee, ich würd sagen, gar nicht. Also ich habe mir tatsächlich die Zeit genommen und mich stundenlang hingesetzt und das alles durchgelesen am Anfang. Und ich finde dadurch, dass du das alles sehr ausführlich, also jeden einzelnen Punkt erklärt hast und aber auch versucht hast, sehr sensibel auf die einzelnen Themen einzugehen, hat mich das überhaupt nicht umgehauen oder groß gestört. Weil ich muss dazu sagen, ich hatte auch, bevor ich zu dir gekommen bin, hatte ich noch 2 andere Probelektorate. Und diese sensible Arbeitsweise mit dem ganzen Buch oder mit der ganzen Rohfassung in dem Sinne, war einer der größten Gründe, warum ich mich dann für dich entschieden habe, tatsächlich. Weil ich habe es auch schon anders erlebt.
Ach krass. Ja, also ich freue mich, das auf jeden Fall zu hören. dass es sich dann quasi auch gelohnt hat, dass ich mir da die Zeit genommen habe. Mache ich ja auch immer noch. Es ist halt nur, dass ich da dann jetzt schon ein bisschen gucken muss, dass das... Ja, also das, ich meine, wenn ich 90 Seiten dran sitze, ist es ja auch doppelt so viel Zeit. Das heißt, du müsstest im Grunde doppelt so viel zahlen. Deswegen versuche ich jetzt inzwischen einfach mir weniger Zeit zu nehmen, damit ich in der Zeit kürzer zusammenfassen kann, was ich meine.
Ja, aber das funktioniert ja mittlerweile auch ganz gut. Jetzt kennen wir uns schon.
Jetzt weiß ich, was
du ausdrücken möchtest, ohne dass du einen Absatz darüber schreiben musst.
Das ist sehr gut, ja. Genau, sowas kann natürlich dann auch passieren im Lektorat. Darüber habe ich tatsächlich bisher noch kein einziges Mal nachgedacht, dass man sich ja auch aneinander gewöhnt und dass deswegen auch die Lektorate dann auch irgendwie schneller gehen. Mhm. Und wir quasi eine eigene Kommunikationsebene schaffen und miteinander.
Ja, ich glaube, das funktioniert. Also das hat von Anfang an sehr gut funktioniert bei uns, weil du hast ziemlich früh schon verstanden, was ich mit den einzelnen, mit dem Buch ausdrücken möchte.
Das freut mich zu hören. Ich habe ja schon angedeutet, dass es ein Epos ist. Und mit Epos meine ich wirklich Epos. Der Weltenbau ist so extrem detailliert, dass du sogar von Anfang an eigene Flüche für die verschiedenen Regionen des Reiches Erakos bestimmt hast. Das ist jetzt wirklich nur eine Kleinigkeit, die ich hier gerade erwähne. Es gibt halt, also die ganze Welt ist extrem krass ausgebaut. Es gibt so viele verschiedene Länder mit ihren eigenen Kulturen und auch politischen Systemen und auch Architektur und Pflanzen und ja, Flora und Fauna. Es macht wirklich Spaß. Also, okay, bevor ich noch eine halbe Stunde weiter schwärme, komme ich mal zur Frage eigentlich. Ja, die Stimmen unterscheiden sich sehr gut, dadurch, dass du diese Flüche zum Beispiel auch schon von Anfang an drin hast. Was war dir da wichtig bei der Erschaffung dieser verschiedenen Regionen?
Hauptsächlich, dass der Zusammenhang auch da bleibt. Also, wir sprechen zwar von unterschiedlichen Religionen auf den unterschiedlichen Ländern, aber wir dürfen nicht vergessen, dass es sich um ein Götterpantheon handelt, also quasi eine große Götterfamilie, wie das auch zum Beispiel in der griechischen Mythologie der Fall ist. Und die einzelnen Gottheiten und deren Gewohnheiten, die verknüpfen sich natürlich auch alle und sind irgendwie gegenseitig bedingt, weil es eine Familie ist. Und daraus entsteht quasi eine große Vielfalt, die sich im Glauben der einzelnen Kulturen auch widerspiegelt.
Es sind ja auch wirklich viele Götter. Hast du gerade im Kopf, wie viele?
Ich habe nie nachgezählt.
Also ihr findet auf jeden Fall auch ein Glossar in jedem Buch, oder?
Genau, ja.
Ja.
Und in Band 2 oder ab Band 2 gibt es auch einen Götterstammbaum. Weil Band 2 werden sie dann wichtiger.
Ja. Stimmt, da hatte ich gerade gestern noch einmal. Nee, das war heute Morgen. Ich habe heute Morgen nochmal da reingeguckt, um zu prüfen, ob der Name Iyetai auch wirklich richtig war. Hast du denn ein Lieblingsland in Erakos?
Mehrere tatsächlich, weil ich, wenn ich schreibe, sehr darin aufgehe, generell. Aber ich glaube, meine absoluten Lieblinge sind Lindfenu. Also ich glaube, ich wäre einfach selber eine Pflanzenfee, wenn ich auf Erakos wohnen würde. Und in Yadan, was wir jetzt in Band 3 kennenlernen dürfen. Genau, weil in Yadan ist das Land des Eises und ich liebe einfach so die Eiskönigin und Frozen-Vibes, die so eine Eiskultur immer mit sich bringt.
Das finde ich total schön. Ich stehe auch total auf Eis-Settings. Da hattest du mich auch total, weil ich war auch schon von Kindheit auf großer Fan von allen möglichen Schneeköniginnen, Verfilmungen und auch Serien, Zeichentrickfilmen, alles Mögliche. Ich finde es total cool. Ich habe mir auch immer vorgestellt, wenn ich irgendeine Magie hätte, wäre das Eismagie. Magische Freundschaften. Der Zusammenhalt der fünf Feen ist so wunderbar dargestellt. Da zeigst du von Anfang an, anstatt zu benennen, also du zeigst mit Show Don't Tell über das ganze Buch, also Handlungs-Show Don't Tell. Dazu gibt es auf meiner Website auch einen Artikel, wenn ihr da nicht so genaueres darüber wisst. Aktionen wie dieser gemeinsame Zeltaufbau, während die Freundinnen zusammen unterwegs sind, die sind zwar so klein, aber richtig fein einfach, weil jede Fee quasi eine eigene Aufgabe hat und dadurch, dass sie diese eigenen Fähigkeiten zusammenbringen, erschaffen sie was Gemeinsames und kommen so gut unterwegs miteinander aus und jede hat einfach ihre Aufgabe, jede hat ihre Fähigkeit. Sie sind ständig in einem so positiven Zusammenhalt, was ich immer sehr, sehr stark finde. Was war dir bei dieser Darstellung von Frauenfreundschaften so wichtig?
Tatsächlich eine Menge. Also ich finde, in der Zeit, also in der ich jetzt aufgewachsen bin, oder du ja auch, haben einfach die Medien ich würde sagen, fast schon gegen Frauenfreundschaften gearbeitet in vielen Fällen. Ist auch heute noch der Fall, aber ich finde, es ist ein bisschen besser geworden. Zum Beispiel ist dir aufgefallen, wo wir gerade bei Frozen waren, dass es nur zwei Disney-Prinzessinnen gibt, die wirklich Freundinnen haben.
Nee.
Das sind Tiana und Pocahontas.
Ach, krass.
Ja. Ansonsten nicht vorhanden.
Ach, krass. Ja, Tatsache.
Und in Wings, was ja eine große Inspiration für meine Feen war. Ja, da hat Nickelodeon oder ich sag mal Ignigio Stuffy eigentlich ganz gut vorgelegt. Auch wenn die Serie sich selber viel um Typen dreht, über deren Toxic Rate jetzt nicht mal gesprochen werden sollte. aber ja, die Freundschaft war eigentlich ganz gut da und der Cast war ja auch sehr divers. Die Neuauflage bei Netflix hat dann allerdings so die beste Freundschaft in der Serie, und zwar die zwischen Stella und Bloom, willentlich für diesen Streit um einen Typen zerlegt.
Aua, oh nein.
Ja, also die waren beste Freundinnen und Netflix hat das einfach zerhauen.
Oh nein, wie gemein. Oh, ich habe mich nämlich schon gewundert, warum muss das denn schon wieder so toxisch um irgendeinen Typen gehen, als ich das gesehen habe. Und ich habe Wings immer nur so nur mal wieder eine Folge geguckt, aber hatte deswegen die ganze Story nicht auf dem Schirm. Und ja, das bricht mir mein Herz, das jetzt zu hören.
Ja, mir hat es auch das Herz gebrochen, als ich das gesehen habe. Und mir ist es eben in den Büchern wichtig zu zeigen, dass es gerade in den Positionen, in denen sich meine fünf Freundinnen befinden, weitaus größere Probleme gibt, die sie in der Lage sind, durch ihre Freundschaft oder auch allein ohne Hilfe von einem Prinzen auf dem weißen Pferd zu lösen. Genau. Und darüber hinaus war es mir sehr viel oder ein großes Anliegen, auch die Wertschätzung, Verständnis und vor allen Dingen auch Vertrauen in der Freundschaft aufzuzeigen durch so simple Handlungen wie ein Zeltaufbau, dass da eben oder eben auch durch Gespräche, aber auch zum Beispiel, dass eine jahrelange Freundschaft ohne einen engen Kontakt, also zum Beispiel ist es ja auch so, dass Agni und Nefele sich seit klein auf kennen, aber sie sind in unterschiedlichen Reichen aufgewachsen. Sie sind beste Freundinnen, aber sie haben eine große Distanz immer, die es zu überwinden gibt. Aber eben darzustellen, dass das trotzdem gut funktioniert, ja, das hat mir auch sehr am Herzen gelegen, weil ja, in meinem, ich sag mal, Umfeld ist es eben auch so, dass ich viele Freundinnen habe, die ich lange nicht sehe, aber Medien suggerieren uns immer, dass das eigentlich dann nicht funktionieren kann, sondern man sich immer sehen muss.
Das kann ich total nachvollziehen. Also es ist bei mir auch genauso. Ich habe auch FreundInnen, die ich alle über, ja, nicht nur Ferndistanz, sondern halt auch einfach zeitliche Distanz lange nicht sehe. Und da habe ich auch immer gedacht, was ist falsch mit mir, dass ich mich so selten bei Leuten melde. Aber ja. Wo ich jetzt auch mit den Jahren gelernt habe, nee, das verstehen sie. Beziehungsweise inzwischen sind es halt hauptsächlich auch Menschen, die dann auch selber so ticken quasi. Und dass das durchaus geht, dass man sich dann Monate nicht sieht und dann sieht. Und dann ist es so, als hätte man sich gestern das letzte Mal gesehen.
Ja, genau. Und außerdem finde ich es noch wichtig, dass wir ja auch viele, ich sag mal, Vorurteile gegenüber Frauen haben generell oder wie Mädchen zu sein haben, wie ja, wie junge Frauen zu sein haben. Und das war mir auch ein bisschen wichtig, das zu versuchen zu widerlegen oder zumindest aufzuzeigen, dass es dass diese Vorurteile vielleicht nicht unbedingt falsch sind, aber dass sie auch was Positives sein können, also Stärke dahinter steckt.
Diese Vielschichtigkeit von Feminismus zieht sich ja auch durch das ganze Buch. Gibt es da noch weitere Themen und Aspekte, wo, also neben der Frauenfreundschaft, wo dir das Thema wichtig war?
Auf jeden Fall. Allerdings hast du ja selber, ich glaube, vorhin schon gesagt oder festgestellt, also Erakos ist eine sehr große Welt und tatsächlich auch eine mit eher mittelalterlich angehauchten Strukturen, in der in vielen Ländern das Patriarchat herrscht, weshalb es jetzt nicht so einfach ist, Feminismus überall so einfach reinzudroppen. Aber es gibt immer wieder Momente, die unsere Freundinnen auch auf ihrer Reise überraschen. Es gibt zum Beispiel verschiedene Regierungsformen. Da ist es zum Beispiel so, dass Agni selber es gewohnt ist, auf Qing, dass ihre Mutter das Sagen hat, obwohl Qing kein Matriarchat ist in dem Sinne. Aber dadurch, dass die Blutlinie quasi über Jahrhunderte weg immer nur, ja, ich sag mal, weil es immer nur Frauen gab, die durch die Blutlinie geboren worden waren, hat sich das irgendwie so ein bisschen rauskristallisiert. Aber es gibt auch richtige Matriarchate, zum Beispiel Umaha oder bei den Nymphen, wo es eben so ist, dass wirklich die Frauen an der Macht sind. Und generell war es mir auch wichtig, also das haben wir, glaube ich, gerade schon festgestellt, facettenreiche und interessante Frauencharaktere zu erschaffen, die auf unterschiedlichste Art und Weise stark sind. Also sei das jetzt über Charakter oder ihre ihre Fähigkeiten. Genau.
Ja, das fand ich auch immer total schön, dass einfach jeder Charakter, den du beschrieben hast, egal ob es jetzt ein Nebencharakter war, also jeder weibliche Nebencharakter hatte jedes Mal eine Vielschichtigkeit. Ich muss ja sagen, besonders begeistert war ich von einem gewissen Charakter in Inyadan. Da geht es um Band 3 jetzt gerade. Da müsst ihr dann so weit erstmal kommen.
Ja, das spoilern wir jetzt nicht.
Genau, deswegen deute ich es nur an. Ich sage nur, ich war die ganze Zeit hin und her gerissen. Und was du wahrscheinlich an meinen Kommentaren gemerkt hast,
ja.
wo ich die ganze Zeit mitgefeiert habe, so, oh, das ist aber toll. So, oh nein, nein, das kann doch nicht sein. Und ja, also sie hat mich sehr mitgerissen. Ja, also da gibt es, denke ich mal, viele solcher Charaktere, auf die man sich freuen kann. Was ich halt auch einfach sehr stark finde. Jede dieser jungen Frauen hat so ihren eigenen kleinen Kampf, den sie ausfechtet, der immer mit diesen Problemen mit dem Patriarchat zusammenhängt, weil im Grunde ist ja alles privat und politisch.
Ja.
Also sei es jetzt die Wahl der großen Liebe oder der Person an der eigenen Seite oder eben auch allein die Tatsache, ob sie einfach so ein Abenteuer zusammen machen können. Es sind ja 5 Frauen, die zusammen unterwegs sind. Fiel es dir schwer, diese 5 Frauen auf ihrer Reise darzustellen in einer überwiegend patriarchalen Welt?
Ich habe auf jeden Fall erstmal viel nachgedacht, wie man das am besten darstellen kann überhaupt und wie quasi die Lösungen dafür sind, weil natürlich, so wie sie in dieses Abenteuer aufbrechen, machen sie sich ja auf viele Arten und Weisen verletzlich. Sei es jetzt, dass ihr Ansehen, ich sag mal gelinde gesagt, beschmutzt ist, weil sie eben aus einem geachteten Internat einfach so ausbrechen oder weil sie eben ja alleine unterwegs sind, also ohne Schutz von irgendwelchen Männern, sag ich jetzt mal. Aber ich glaube, dass es in dieser Welt auch möglich ist, durch die Magie, also durch die Magie, die sie einzeln in sich tragen. Und man sieht ja auch, also gerade in Band 3 würde ich sagen, oder auch in Band 4 später wird es so sein, dass man als Leser dann merkt, okay, diese ganze Aktion war eben nur möglich, weil sie sich so gut aufeinander abgestimmt haben und weil sie sich aufeinander verlassen können.
Hast du gerade gesagt, das wird im Band 4 besonders deutlich?
Möglicherweise.
Aha. ich fand ja schon im Band 3, dass das auch, oder war das sogar schon Band 2? Also im Grunde jedes Mal, wenn sich die Freundinnen aufteilen, habe ich immer sehr deutlich gespürt, wie sie wirklich eigentlich schon ein eingespieltes Team sind und es untereinander schon schwieriger wird.
Genau, ja.
Du hattest ja auch schon die mittelalterliche Welt eben erwähnt. Da gibt es zahlreiche Beschreibungen von Architektur, von den Ländern, die total detailliert und originell sind. Da bin ich sehr neugierig. Woher kommt die Inspiration für die ganzen Gebäude?
Tatsächlich von Architektur von jeglichen Epochen und Kulturen. Also ich bin da immer sehr nicht nur bemüht zu recherchieren, würde ich sagen, aber ich liebe es auch einfach. Also ich interessiere mich sehr für so Kunstgeschichte, Architektur. Und ich habe Design studiert ursprünglich, Produktdesign. Und das spielt da, glaube ich, so ein bisschen mit rein.
Ja, das
dass ich da einfach so ein bisschen den Faible für habe. Und natürlich aber auch, dass ich viel rumkomme und viel die Möglichkeit habe, wofür ich auch sehr dankbar bin, zu reisen. Und da kriegt man natürlich sehr viel Inspiration auch auf den einzelnen Reisen und in Orten, die man so besucht.
Ja, das ist cool, dass du gerade auch auf deinen Reisen dann quasi live deine Eindrücke mitnehmen kannst. Wie machst du das dann? Setzt du dich hin und schreibst es dann direkt auf, oder?
Nee, tatsächlich nicht. Dazu habe ich gar nicht die Zeit, weil ja auch viel mit der Arbeit verbunden ist. Mhm. Ich brauche immer eine Weile, um alles zu verarbeiten, und dann kommt das immer so stückchenweise wieder an die Oberfläche.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist ja auch irgendwie vielleicht dann auch so ganz schön, diesen Erinnerungen dann zu schwelgen, oder?
Ja, das, wie gesagt, das braucht immer eine Weile, bis alles verarbeitet ist. Aber gerade das macht es irgendwie auch aus, weil dann immer so kleine Glücksmomente plötzlich auftauchen.
Diese verschiedene Architektur, da war ich sehr beeindruckt, wie du das durchziehst, dass es jedes Mal irgendwie was Neues zu beschreiben gibt. Es gibt ja sehr viele Länder in Erakos.
Ja. Soll ich die Zahl sagen, oder?
Ach, diesmal kennst du die Zahl.
Ja, ja. Ja, 16.
16, krass.
Also 15 sind es offiziell.
Okay. Ja, also, und die Freundinnen ziehen im Grunde durch fast alle Länder oder sogar irgendwann durch alle?
Nicht durch ganz alle, aber wir lernen schon einen Großteil davon kennen während der Reise, ja.
Okay. Und im ersten Band galt es jetzt natürlich, diese riesige Welt erstmal vorzustellen, was erstmal eine sehr überfordernde Aufgabe ist, weil es ist ja nicht nur diese große Welt mit so vielen Ländern, es gibt dann ja dann noch die Feen und was, wozu diese Feen eigentlich fähig sind, also was macht sie zu Feen, welche magischen Fähigkeiten haben sie, und dann gibt es noch magische Wesen habe ich was vergessen? Natürlich habe ich was vergessen, es sind so viele verschiedene Sachen.
Ja, tatsächlich hat mir mal jemand gesagt, ich mache ein bisschen zu viel auf einmal in einem Buch.
Ich bin mir dessen gar nicht so sicher, weil es ist halt ein High-Fantasy-Epos und ich finde, das gehört so zum Genre dazu.
Ja, das war auch meine Antwort. Also ich finde halt auch diese, ich nenne es jetzt mal Weltenflucht aus unserer Welt, ist, glaube ich, auch das, was viele Leser an Fantasy so toll finden. Also mir geht es zumindest so. Wenn ich Fantasy lese, möchte ich komplett weg sein aus dieser Welt.
Ja, also ich denke, dass das bei, also dass wirklich einfach nur die höchste Schwierigkeit daran ist, bei so einem High-Fantasy-Epos wirklich diese Welt vorzustellen und nicht, dass man da jetzt unbedingt Abstriche machen muss. Also klar sollten wir uns darauf konzentrieren, immer irgendwie eine Storyline, eine Hauptstoryline zu erzählen und nicht zu viele Nebenstorylines auf einmal in einem Buch zu haben. Aber die Welt kann durchaus sehr, sehr groß und vielschichtig sein. Und das fand ich halt so faszinierend, dass du dann eben so viele verschiedene Ebenen dann drin hattest, die dann halt auch irgendwann, natürlich jetzt auch über die Wände, dann immer schwieriger zu handeln wurde. Also, ich mir immer wieder dachte, krass, dass du da noch Durchblick hast.
Ja, ich glaube, Weltenbau und Charaktererschaffung ist so das, was mir am meisten Spaß macht, ja.
Ja, also, das merkt man.
Also das ist auch immer so das Erste, was ich im Kopf habe, sind Orte oder Charaktere. Und um die entwickelt sich dann die Geschichte so ein bisschen drumrum. Und das geht mir bei den neueren Ideen, die ich so im Kopf habe, tatsächlich noch intensiver, so als damals, als ich mit Ureas angefangen habe. Also da war ich einfach 14 und da hat sich natürlich seitdem einfach noch viel verändert. Genau, aber das geduldige Einbringen so von so Weltenbau, mir fehlt gerade das Wort, so kleinen Infos, sag ich jetzt mal, anstatt so Infodumping betreiben. Mag ich als Leser auch einfach lieber. Deswegen, ich glaube, es fiel mir nicht schwer.
Zu Anfang hatten wir ja irgendwie noch maximal irgendwie so Wegbeschreibung oder sowas, wo wir dann darüber gesprochen haben, wo kann man hier und da noch kürzen, um eben die Charaktere mehr in den Fokus zu schieben, wie jetzt im ersten Band Agni. Aber ansonsten fand ich halt einfach sehr faszinierend, dass du auch in den nächsten Bänden dann quasi Neues erzählst. Also natürlich kannst du nicht 16 Länder in zwei in den zwei ersten Kapiteln des ersten Bandes vorstellen. Und entsprechend ist es halt so spannend, die Freundinnen zu begleiten, weil wir die ganze Zeit Neues über die Welt erfahren.
Ja, das ist ja eigentlich kein Reiseabenteuer, sag ich mal, an sich. Es geht ja nicht um die Reise an sich, aber irgendwie schon. Also es ist ja ein wichtiger Part der Bücher, dass irgendwie dieses, nicht nur die den Zusammenhalt zu zeigen zwischen den jungen Frauen während dieser Reise, sondern eben auch, was auf der Reise passiert.
Ich spreche auch metaphorischer darüber. Also ich meine jetzt die Heldinnenreise quasi. Mhm. In dem Fall ist es haben ja im Grunde fünf Frauen ihre eigene persönliche Heldinnenreise, die sie in jedem Buch durchleben. Und das schmückst du dann halt eben aus mit den verschiedenen Ländern, durch die sie dann ziehen. Und das, was sie antreibt, ist natürlich ein sehr viel düstererer Grund.
Ja, alles andere wäre auch langweilig, oder?
Zum Weltenbau und ja der Etablierung dieser ganzen Geschichte gehört ja auch die Charaktereinführung. Und wie es nun mal so ist bei einem High-Fantasy-Epos, gibt es sehr viele Charaktere. Und zu Anfang hatten wir da nämlich ein kleines Problemchen. Und zwar hattest du ja ein Fable für N-Namen. Also N wie Nidalis, sag ich jetzt mal direkt. Und zwar habe ich mir jetzt aufgeschrieben, Nahel, Nidan, Nephele, Nehir, Nevin. Habe ich mir vergessen?
Nuada, glaube ich, hast
Nuada,
du vergessen.
Tatsache.
Ja.
Ja. Nidale, genau. Und dann bei den M, die Mutternamen, Makumi, Marama, Meloma, Marina. Und all diese Namen habe ich mir im Band 1 aufgeschrieben. Und da haben wir ja auch nochmal darüber gesprochen. Hast du daran noch etwas geändert?
Ja, einiges. Also mir ist das tatsächlich erst im Inhaltslektorat auch wirklich aufgefallen, dass ich so viele Namen mit M und N habe. Weil, ja, ich meine, man steigt da ja selber, man ist dann so in seiner eigenen Welt, dass man da nicht wirklich mehr drauf, Fokus legt. Ich habe tatsächlich einige geändert, ja. Also Nehir zum Beispiel ist zu Treas geworden und Marama ist nachher zu Inya geworden. Als Beispiel jetzt.
Ja, jetzt weiß ich auch wieder, wer es ist.
Ja, aber ich glaube, Lesende, die erstmal nicht so die es nicht so gewohnt sind, High Fantasy zu lesen, brauchen auf jeden Fall erstmal eine Zeit, bis sie da drin sind, den Namen.
Ja, also da kann es ja auf jeden Fall helfen, wenn die Namen dann halt auch wirklich unterschiedlich klingen. Und ich glaube, da hattest du dich dann gerade für die Namen entschieden, die am Anfang dann auch am meisten vorkommen, wie Treas.
Genau, ja.
Du hast ja generell einen sehr großen Wortschatz, was mir aufgefallen ist dadurch, dass ich sehr oft googeln musste tatsächlich während des Lektorats. Das ist für High Fantasy generell fürs Schreiben total genial. Ich meine, unter anderem waren das Farben, die du mit Blumennamen beschrieben hast. Und da kannte ich einfach die Blumen nicht, weswegen ich mir die Farben nicht vorstellen konnte und dann halt eben dann nochmal googeln musste. Hast du da ein gewisses Interesse an Blumen?
Ja, man kann es so sagen. Also ich habe tatsächlich Gartenbau studiert während Corona. Also es war nur ein Jahr, aber dieses Corona-Jahr war irgendwie so einschneidend, dass ich da nochmal was machen musste. Es kommt aber auch daher, dass ich auf dem Land groß geworden bin und meine Eltern sind beide Gartenbauer. Also ich bin sozusagen frühkindlich geprägt, was Pflanzen angeht. Aber ich würde sagen, so generell, egal welches Thema jetzt, ich versuche viel zu recherchieren, bevor ich mich generell ans Schreiben setze. Also mir ist es wichtig, da ja ein bisschen Fachwissen auch immer einzubringen.
Manchmal kann man auch einfach so schöne Wörter benutzen, weil wir aus dem Kontext verstehen, was damit gemeint ist. Und ja, dann heißt es halt eben, nicht zu viele auf einmal zu verwenden, damit man trotzdem noch versteht, was gemeint ist. Was auch sehr komplex ist, ist das Magiesystem. Weiß nicht, wir haben auf jeden Fall am Anfang viel darüber gesprochen.
Ja, in Band 1 kann ich mich dran erinnern, dass es da viel drum ging.
Genau. Da ging es ja vor allem auch darum, irgendwie festzustellen, es gibt ja eine Urmagie und dann gibt es noch die Magie, die sie erlernen, die Feen. Und dann gibt es noch magische Anhänger und die quasi Magie verstärken.
So ungefähr, ja.
Okay, magst du es einmal korrigieren?
Es gibt die Urmagie, die quasi die Feen von Geburt an in sich tragen und die quasi die Feen an sich als solche Wesen ausmacht. Und dann gibt es die Magie, die du gerade gesagt hast, die sie erlernen, aber das stimmt nur so halb, weil sie erlernen sie zwar, sie müssen sie erlernen, aber sie ist ein Geschenk von den Göttern. Also jedes Land hat quasi seine spezifische Magie und diese kommt eben von den Göttern. Genau. Und dann die magischen Anhänger, um genau. Die es noch geht.
Ja, da haben wir häufig darüber gesprochen im Band 1, weil es da natürlich auch darum ging, Unterschiede und Entwicklungen darzustellen. Ich kann mich an eine Szene erinnern am Anfang, wo die Mädchen im Grunde gerade ins Internat kommen. Und anfangs war es ja zum Beispiel noch so, dass sie alle, glaube ich, sich eigene Möbel gezaubert haben. Mhm. Wo ich mich gewundert hatte, dass sie später dann aber dann erst viele Dinge dann erst lernen mussten, die grundsätzlicher wirkten für mich. Wie hast du das jetzt angepasst und geändert?
Genau, das habe ich so angepasst, dass sie jetzt quasi nur noch, ich sag mal, einen Bruchteil dieser Zimmer überhaupt anpassen können, weil viel schon durch das Internat vorgegeben ist. Und das, was sie ändern können durch ihre Magie, dass sie sich da gegenseitig auch helfen.
Also das quasi wieder jede Fee mit ihren eigenen Fähigkeiten dann quasi.
Genau, also dass quasi unsere Pflanzenfee Tara nur sich ein bisschen einen kleinen Dschungel quasi zaubern kann. Dass aber auch eben die Veneta oder Agni dabei unterstützen kann, ihr Zimmer etwas grüner zu gestalten.
Das ist schön, dass du das sogar dann auch irgendwie mit den Charakteren und der Freundschaft quasi dann verbunden hast. Ein weiterer Punkt sind dann ja auch noch die Verwandlungen. Das ist ja auch nochmal eine ganz andere magische Ebene und was sie dann eben in den Verwandlungen können und nicht können. Gab es da irgendeinen Punkt, wo du an deine logischen Grenzen gekommen bist?
An meine Grenzen nicht. Ich habe im Vorfeld viel hin und her überlegt. Ich bin bei 9 Ideen, die ich im Kopf habe, tatsächlich noch viel akribischer. Da gerade so bei Magiesystemen schnell so, ich nenne es jetzt mal Schlupflöcher, entstehen können. Und viele, also ich schließe mich davon nicht aus, aber viele Autoren neigen dazu, solche Schlupflöcher dann zu nutzen, wenn eben das Magiesystem nicht komplett in deinem Kopf schon existiert und ausgearbeitet ist. Und diese Schlupflöcher kannst du als Autor oder neigst dazu zu nutzen, wenn so besondere Umstände im Buch auftreten, in denen jetzt so spezielle Sachen dann plötzlich doch möglich sind. Und das sollte man aber verhindern. Und das fällt Lesenden viel mehr auf, als wir eigentlich immer denken, würde ich so behaupten. Deswegen versuche ich sowas natürlich von vornherein zu vermeiden. Aber so vielen, bei so vielen Elementen kann da mal was untergehen. Obwohl ich habe zu Hause so einen ganzen, ich würde sagen, fetten Ordner, wo ich über so, also die ganzen Infos, die ich so über das Magiesystem, Hintergrund an Geschichte und Weltenbau in meinem Kopf gesammelt habe, das ist einfach schon so ein fetter Ordner geworden, dass ich da wirklich auch öfter nachgucken muss. Und gerade beim Magiesystem versuche ich mich deswegen, um diese Schlupflöcher zu vermeiden, an so chemische und physikalische Gesetze zu orientieren, die es auch, ich sag jetzt mal, in unserer Welt gibt. Ja, dabei mag ich Physik gar nicht so, aber es ist extrem hilfreich.
Hast du da ein Beispiel?
Wir haben ja in Band 2 nachher zum Beispiel eine Szene oder auch in Band 3, wo Veneta einen anderen Aspekt ihrer Magie entdeckt. Ich glaube, das ist jetzt nicht zu viel gespoilert, wenn ich sage, es ist Illusionsmagie, weil Illusionen kommen auch schon vorher vor. Und um diese zu beschreiben oder die Logik dahinter zu verstehen und was möglich ist, habe ich mich da viel an so generell Lichtgesetzen in der Physik orientiert.
Ach, cool. Ich hatte das tatsächlich auch schon irgendwie so halbwegs gemerkt, weil da wirklich ein paar Aussagen auch vorkamen, wo es sehr wissenschaftlich klang. Und das fand ich sehr, sehr cool, weil das machte das Ganze natürlich noch authentischer.
Ja, also das macht ja auch Spaß, sowas dann, ja. sowas dann irgendwie aufzubauen.
Ja, das glaube ich. Also vor allem, wenn es dann so ineinander greift und es dann auch so funktioniert, dann ach, ja.
Schön. Ja, ich würde sagen, die einzige Grenze, die ich mir selber setze, also jetzt mal abgesehen davon, dass man sich ja immer am Anfang fragt, so was sollte überhaupt nicht möglich sein in der Welt und um das Ganze glaubhaft zu gestalten. Aber jetzt so außerhalb von diesem Magiesystem würde ich sagen, dass ich mir immer die Frage stelle, ob es zu nah an anderen Magiesystemen dran ist, also von anderen Autorinnen. Ich vergleiche mich da auch sehr, würde ich behaupten, und frage auch meine Testleserin, zum Beispiel auch bei der Magie der Todesfeen, ob ihnen da irgendwie Parallelen auffallen zu anderen Büchern. Weil man ist ja natürlich nie davor gefeilt, sich dann doch ein bisschen zu viel Inspiration abzuholen, würde ich behaupten.
Da habe ich tatsächlich eine klare Meinung zu. und zwar denke ich, ist es einfach nicht möglich, sich nicht inspirieren zu lassen. Ich habe in irgendeinem dramaturgischen Buch, ich weiß leider den Namen nicht mehr, etwas gelesen, wenn du, im Grunde ist alles eine Nachmache. Mhm. Das Einzige, was originell an Geschichten ist, ist die eigene Stimme.
Interessant.
Und deswegen finde ich persönlich, macht man sich manchmal ein bisschen zu viel Stress, dass man sich von etwas inspirieren lässt. Genauso denke ich, ist es auch manchmal übertrieben, wenn sich Leute gegenseitig fertig machen oder auf dem, keine Ahnung, sei es jetzt Instagram oder vielleicht sogar Twitter, sich gegenseitig vorwerfen, sie würden einander nachmachen oder sowas. Oder irgendetwas wäre eine Nachmache. In meinen Augen kann es sehr, sehr schwierig nur eine Nachmache sein, solange die Stimme eine eigene ist. Weil letztendlich ist das, was die Geschichte trägt. Die dramaturgische Frage, die ProtagonistInnen bewegt und wer die Person ist, wie sie sich entwickelt. Und das ist im Grunde das Besondere in einem Setting, was sehr selten komplett neu sein kann.
Ja.
Man weiß ja oft auch gar nicht, woher die Inspiration kommt.
Also, ja, das stimmt. Manchmal ist sie einfach da.
Genau. Manchmal denken wir, es ist originell. Und vielleicht sagt uns irgendjemand dann, ach, in XY ist das genauso. Und wir erinnern uns vielleicht, ah ja, okay, mit 8 Jahren habe ich das tatsächlich gelesen. Und vielleicht ist das im Unbewussten geblieben. Und deswegen...
Ja, ja, das Unterbewusstsein arbeitet immer viel mehr mit, als man so denkt.
Genau. Ganz abgesehen davon, ich finde, dein Buch ist sowieso, also deine Reihe ist sowieso absolut originell, weil es einfach so viele neue Sachen daran gibt und einfach so viele verschiedene Sachen da irgendwie ineinander greifen und das eben zu einer neuen Geschichte machen. Also egal, ob jetzt irgendwie, wenn jetzt irgendjemand dann auch Anhänger trägt, die Magie verstärken, ist es jetzt letztendlich das Gesamtwerk, was originell ist. Apropos dramaturgische Frage. Es ist ja immer die Schwierigkeit mit Büchern aus verschiedenen Perspektiven, dass man quasi mithalten muss mit dem ersten Buch, wo das erste Buch ja jetzt um Agni ging, die Feuerfee. Das heißt, wir Lesenden sind jetzt an Agni gewöhnt. Und dann ist die große Schwierigkeit in Band 2 jetzt eine andere Figur einzuführen als Perspektivenfigur. Wie war das für dich, dann mit Nahel zu arbeiten, der Giftfee?
Für mich persönlich war das total schön, weil, also ich mag Agni total gerne und sie war auch die erste, mit der ich so begonnen habe zu schreiben, diese Geschichte überhaupt. Und ganz ursprünglich hatte ich sogar mal überlegt, die gesamte Reihe nur aus ihrer Sicht zu machen. Aber Nahel ist halt durch ihre Herkunft, sag ich jetzt mal, und dadurch, dass sie auch schon älter ist als die anderen Mädchen, trägt sie natürlich unheimlich mehr Wissen, also Lebensweisheit, würde ich jetzt mal sagen, in sich. Und dadurch hat es irgendwie extrem Spaß gemacht, zu ihr zu wechseln. Also das fiel mir leicht.
Am Anfang war es ja noch so, dass Nahel und Agni noch häufiger nacheinander vorkamen im Band 2. Ich glaube, Agni hatte noch ein paar mehr Einsätze.
Genau, ja. Ich glaube, du hast mir im Inhaltslektorat zu Die Tödliche ziemlich schnell vermittelt, dass es dir so vorkommt, als wäre es immer noch Agnes Charakterbogen und es würde immer noch um Agni gehen. Dadurch musste ich natürlich dann, mir ist das selber nicht aufgefallen, das hat mich sehr überrascht, aber dann, als ich deine Punkte gelesen habe, war ich so, ja, klar, also irgendwie, wieso ist mir das nicht aufgefallen? Ja, da habe ich ein paar Kapitel, die aus, oder Szenen, die aus Agnes Sicht waren, auf jeden Fall noch verändert und mehr zu Nahel hingebracht. Und ich glaube tatsächlich, dass ich das Ende, also wirklich das Ende von Band 2, komplett umgeschrieben habe. weil dieser Charakterbogen von Nahel so ein bisschen gefehlt hat, wie du so schön gesagt hast. Genau, und dadurch, dass ich das jetzt alles geändert habe, gibt es jetzt ein Kapitel, in dem sie endlich lernt, ihre Magie zu akzeptieren. Also sie ist ja eine Giftfee, wie du gesagt hast. Und für sie ist es eben besonders schwer, oder war es besonders schwer, dadurch, dass sie ein, ich sag mal, traumatisches Ereignis aus der Kindheit hat, zu akzeptieren, dass diese Magie oder diese Magie in sich generell zu akzeptieren und festzustellen für sich selber, dass diese Magie eben auch was Gutes bewirken kann.
Manchmal gibt es ja solche Momente, ich weiß nicht, ob du weißt, wovon ich spreche, wahrscheinlich schon, dass man ein Problem hat und versucht, das zu lösen als Autorin. Und dann findet man irgendwelche Punkte, die schon im Buch waren, und fügt die zusammen und plötzlich wird das Puzzle ganz. Also dass das fehlende Puzzleteil dann irgendwie dann kommt und es sich dann zu einem großen Ganzen zusammenfügt. Und ich finde, das war irgendwie so ein Moment.
Ja, voll. Also da habe ich irgendwie auch so einen Aha-Moment gehabt. Puzzleteil ist, glaube ich, ein gutes Wort oder ein guter Vergleich, weil es war wirklich wie so, als ich das dann geschrieben habe, es hat sich alles abgerundet angefühlt. Also es war wirklich der richtige Weg auf jeden Fall.
Ja, also wisst ihr Bescheid, Buch 2. Dafür müsst ihr erstmal Buch 1 lesen. Und dann geht's gleich weiter mit Buch 3, was jetzt gerade frisch draußen ist. Jetzt, wo wir gerade beim Thema Perspektiven und verschiedene Charaktere sind, wir hatten ja auch am Anfang das Thema personale Perspektiven und wie oft ein Perspektivenwechsel in einem Buch okay ist quasi. Kannst du dich noch erinnern, wann du welche Perspektiven gestrichen hast und warum?
Wann? Auf jeden Fall nicht mehr. Aber warum? Naja, wir haben ja schon genug Perspektiven auf jeden Fall, würde ich sagen.
Ja.
Und es gab auf jeden Fall am Anfang noch zwei mehr. Die waren von Antagonisten hauptsächlich. Und ich glaube, dass es ganz klug war, die zu streichen, um mehr, ich sag mal, Mystery reinzubringen und auch den Plot logischer aufzubauen. Weil durch dieses Streichen haben die Lesenden auf jeden Fall länger mehr Fragen.
Das stimmt, das ist wieder dieser Effekt von inhaltlichen Show Don't Tell. Ganz kurze Info dazu, Show Don't Tell kennen viele nur auf stilistischer Ebene. Das heißt also, Show Don't Tell bedeutet auf stilistischer Ebene, dass man etwas beschreibt, zeigen statt zu benennen. Ist im Grunde diese Show-Don't-Tell-Regel und oft wird es einfach nur darauf bezogen, dass ein Gefühl gezeigt wird, also dass jemand sich auf die Lippe beißt, anstatt gesagt wird, XY ist nervös. Das ist allerdings halt nur stilistisches Show-Don't-Tell und Show-Don't-Tell geht eigentlich noch viel, viel weiter und kann sich halt über komplette Handlungen beziehen und das ist das im Grunde, was Sophie gemacht hat, dadurch, dass sie halt diese Perspektiven dann gestrichen hat, dass wir dann dadurch sehr viel neugieriger sind, dadurch, dass Infos weggelassen werden und wir quasi auf diese Infos gespannt sein dürfen und sie uns teilweise selbst erschließen können mit den Infos und Hinweisen, die sie uns durch andere Perspektiven dann gibt, oder wir dann halt eben noch darauf warten müssen, dass die dann später aufgelöst werden.
Ja, das hast du, glaube ich, ganz gut zusammengefasst.
Ja, also es ist im Grunde hohe Dramaturgie, die sie da betrieben hat. Also ich finde es immer total spannend, wenn durch das Weglassen von Informationen im Grunde noch mehr Spannung gemacht wird. Und das ist immer ein sehr, sehr schwieriges Spiel, weil man hat natürlich immer so seine Gründe, warum man dann bestimmte Perspektiven einbringt und hängt dran, ne?
Ja, ich muss zugeben, an Yamas Perspektive habe ich gehangen, aber ich bin letztendlich froh, dass ich sie rausgestrichen habe.
Ja, es war so ein Kill Your Darlings-Moment wahrscheinlich.
Ne? Ein bisschen.
Ja. Mhm. Was ich selten so gelesen habe tatsächlich, du zeigst von Anfang an, dass die Feen mehr sind als ihre Herkunft. Du hattest ja eben schon darauf hingewiesen, dass die eine Magie quasi so funktioniert, dass sie das Land, wo sie herkommen, dass sie deren Magie, also dass sie die Magie dieses Landes dann quasi benutzen. Und dadurch wird gefühlt in vielen anderen Geschichten dann irgendwie immer davon ausgegangen, dass die das auch wollen und mögen. Und das habe ich gleich gemerkt, war erstmal bei einem Nebencharakter bei dir nicht der Fall. Professorin Talian war das.
Genau.
Ist zum Beispiel gar keine Pflanzenfee, setzt sich aber trotzdem unheimlich gern mit Pflanzen auseinander.
Naja, ich würde sagen, das ist wie bei Menschen. Also ich finde es halt wichtig, dass die Feen divers dargestellt werden, weil die Welt ist auch unheimlich divers in dem Sinne, dass es einfach eine große Welt ist. Ich glaube, das kam dadurch auch zustande, dass die Gaben der Feen, also die Gaben, die nicht die Urmagie sind, sind ja eben Götter gegeben. Das heißt, sie haben sie sich nicht selber ausgesucht. Also einige mögen dieses Erbe eben und andere fühlen sich dabei gar nicht wohl. Und ich würde sagen, das ist bei uns Menschen mit, naja, unserer Herkunft ja auch nicht anders. Also wir können uns ja nicht aussuchen, wo wir herkommen, wir können nur das Beste draus machen.
Ja. Ja, und die, du hattest das Ganze ja auch sogar noch einmal umgedreht, also so wie Professor Talian Pflanzen mag, obwohl sie keine Pflanzenfee ist, gibt es ja später auch die Prinzessin Nuada. Also sagen wir mal so, Nuada ist nicht ganz zufrieden mit den göttergegebenen Fähigkeiten, ne?
Sie hatte auf jeden Fall sehr große Schwierigkeiten mit, sich damit zu identifizieren.
Ja. Und das finde ich, ist auch ein sehr spannender Struggle, der ihr auch sehr viel Tiefe auch noch einmal gibt. Was mir auch noch aufgefallen ist, am Anfang hast du auch schon immer darauf geachtet, dass die Kämpfe und Auseinandersetzungen, die Feen haben, durchaus auch mal schlecht für sie ausgingen. Also sei es jetzt irgendwie bei Agnis Übungen mit ihrer Urmagie, wo sie durchaus manchmal scheitert, oder die realistische Darstellung des Kampfturniers. Der Tjost.
Mhm.
Und bei dem hatten ja die Feen ganz eindeutig Schwierigkeiten und auch das Outcome war, müsst ihr euch selber durchlesen, ja. aber ja, auf jeden Fall bei solchen Verwandlungsfähigkeiten, weil es ist ja nicht so, dass sie, also sie haben ja einmal ihre Urmagie, dann die Fähigkeiten, die von Göttern gegeben sind. Und dann kommen noch zusätzlich dazu, was ja was Besonderes ist für diese fünf Feen, dass sie sich verwandeln können. Und da können ja viele oft dazu tendieren, ihre Protas unbesiegbar darzustellen. Und das hast du zum Beispiel so gar nicht gemacht. Was voll cool ist, weil wenn man sie halt unbesiegbar darstellt, dann gibt es halt keine Entwicklung. Und ja.
Einmal das und tatsächlich bin ich auch einfach gar kein Fan von Büchern, wo die Heroine oder die Protagonistin, wie auch immer, gleich alles erreicht. Weil ich finde es auch totwegöde tatsächlich. Also das ist so, ich glaube, das ist der Superkill für mich in einem Buch.
Ja, weil sonst kann man halt nicht mitfiebern. Und das ist quasi umgekehrte Fallhöhe, ne? Also, dass du dann halt anfängst mit etwas, wo jemand scheitert. Und dann dadurch, dass jemand scheitert, das ist ja nicht nur spannender, sondern wenn die Person dann später Erfolg hat, dann jubeln wir noch viel, viel mehr für die Person.
Genau, ich glaube, da ist es auch wichtig, so ein bisschen die Balance zu halten, ne? Also man soll ja jetzt auch nicht den... also gerade dann, ich sag mal zum Ende hin, es muss ja irgendwie so eine Stufe geben oder eine Treppe, dass es so ein bisschen schon Stufe aufwärts geht, dass es der Hero auch später also immer so ein bisschen besser sich zurechtfindet, damit dann am Ende, ich sag mal, das große Battle irgendwo glaubhaft ist.
Ja. Ja, das ist halt auch eben diese unlösbare Situation, die am Anfang steht. Also im Grunde, Kaldra ist eine Halbgöttin, Todesfee, niemand kommt gegen sie an. Und wir denken natürlich, wie sollen diese fünf Mädchen das jemals schaffen? Ich sag bewusst Mädchen, weil zu Anfang sind es ja im Grunde noch Mädchen.
Am Anfang sind sie Mädchen, ja.
Genau, ja. Und da erscheint uns diese Situation unlösbar. Und wenn sie von da an auch schon so super gut gegen alle Leute ankommen würden, die sich ihnen in den Weg stellen, würden wir schnell das Gefühl haben, ja, das schaffen sie. Und das haben wir aber sehr lange nicht. Und ich habe das jetzt im dritten Band immer noch nicht, aber aber es nähert sich dem Gefühl. Also, und das finde ich halt sehr, sehr spannend und faszinierend, dass ich gerade, wenn sie neue Magie lernen oder sich entwickeln in ihrer Magie, dann bin ich immer super interessiert, was wie genau funktioniert und wo genau diese Entwicklung herrscht. Also, und das, glaube ich, wäre nicht da, dieses Interesse, wenn halt eben von Anfang an alles gut wäre.
Ja, und würde ich so unterstreichen.
Fiel es dir denn schwer, sie hin und wieder scheitern zu lassen?
Nein.
Du quälst sie gerne.
Quälen würde ich jetzt nicht sagen, aber ich würde mich schon als eher böse Autorin einstufen.
Das ist sehr gut.
Ja. Obwohl ich die Bücher nicht mag von ihm, aber da habe ich, glaube ich, viel so bei George R. R. Martin abgeguckt.
Okay.
Weil ich die Serie dann doch richtig gut finde. Sein Schreibstil natürlich nicht so, aber ja. Aber seine Wendungen sind auf jeden Fall, also seine Plot-Wandlungen sind auf jeden Fall der Wahnsinn.
Ja, ich muss sagen, die Bücher habe ich nie gelesen.
Ich habe es bis Band 2 geschafft und dann habe ich aufgegeben.
Ah, okay. Jetzt komme ich zu einem ganz, ganz großen und wichtigen Punkt und spannenden Punkt. Und zwar, es gibt ja eine unerwartete Verliebtheit in Band 1 von Agni. Wir spoilern jetzt nicht, daher nennen wir jetzt keinen Namen, wo wir so einen Fall hatten, dass Absprache wichtig war zwischen uns beiden. Weil da habe ich mich wegen dieses Charakters gewundert. Und ich glaube, weiß ich nicht, ich habe dir wahrscheinlich 5 verschiedene Absätze über ihn geschrieben oder so, bis ich dich dann letztendlich im Inhaltslektorat gefragt habe, wie sich das entwickeln soll. Und wie dieser Love Interest auf die Lesenden wirken soll. Wie war es für dich, diesen Love Interest zu schreiben? Mit dem Wissen im Hinterkopf, was am Ende von Band 2 passieren würde?
Ich habe gesagt, ich bin eine böse Autorin, oder? Ja. Ich glaube, das unterstreiche ich jetzt nochmal, indem ich sage, mir hat das extrem Spaß gemacht, diesen Charakter zu schreiben. Ich glaube, das war mit der Charakter, der mir am meisten Spaß gemacht hat, in der gesamten Entwicklung. Eben genau, weil ich wusste, was ich damit bezwecken möchte. Tatsächlich gab es diese ganze Entwicklung in der Ursprungsversion noch gar nicht. Und ich habe aber immer gefühlt, es muss irgendwas anders sein. Es war mir viel zu Friede, Freude, Eierkuchen, sag ich jetzt mal. Und dann habe ich das gehabt, dass dieser Plotpunkt mir kurz vor dem Einschlafen kam. Und ich lag die ganze Nacht wach, weil ich habe es geliebt, diese Veränderung. Ich wusste, es braucht diese Änderung und ich habe es einfach geliebt. Und ich habe in dieser Nacht, ich habe so viel in meinem Kopf umgedacht, wie das alles, also bis diese Fäden zusammengelaufen sind. Ja. Und ich glaube, Fun Fact, du warst die Erste, der das früh aufgefallen ist.
Echt?
Ja. Dass ich da so Hints gestreut habe, ich glaube, da bist du die Erste, der das früh in der Entwicklung der Reise der Mädchen auffällt.
Interessant. Ja, ich hatte dich ja die ganze Zeit gefragt, so, aber ich weiß ja, wie Sophie tickt so ungefähr. Deswegen war das so, und dann so ein Charakter, und ja, ich kann jetzt gar nicht so viel sagen, weil ich habe Angst, dass ich dann halt spoilere. Und naja, also auf jeden Fall war es sehr spannend.
Und es bleibt spannend. Mhm. Also, ohne zu spoilern, aber es ist ja noch nicht vorbei.
Genau. Also, ihr müsst auf jeden Fall diesen Twist am Ende von Band 2 lesen. Dann könnt ihr eh nicht anders, als weiterzulesen. Ich sag nur, was am Ende von Band 2 passiert ist, da habe ich Sophie schriftlich quasi angeschrien.
Du warst nicht die Einzige.
Also ich vor Begeisterung, vor Begeisterung wegen der Dramaturgie. Ich feiere ja immer Sachen, die dann dramaturgisch einfach stark sind. Das müssen nicht unbedingt dann Sachen sein, die für die ProtagonistInnen gut sind. Also es kann alles sein. Und das war so ein Fall, wo ich gleichzeitig schreien und heulen und keine Ahnung was konnte. Auf jeden Fall habe ich Sophie sehr applaudiert und mich gefreut und saß hier auf meinem Sitzball und bin auf und abgesprungen.
Ich habe öfter solche Reaktionen bekommen auf dieses Ende.
Mhm. Sehr schön. Du hattest ja gesagt, dass du an dieser Person am meisten Spaß hattest, fast schon, sie zu schreiben. Gab es auch eine Sicht, die dir besonders schwer fiel und warum?
Ja, Veneta tatsächlich. Also ich habe es auch schon auf Instagram ein paar Mal gesagt, aber ich habe bei Band 3 echt so ein paar Momente gehabt, wo ich echt gestruggelt bin. Weil ich habe erst beim Schreiben festgestellt, dass sie mehr von mir selber in sich trägt als meine anderen Protas. Und das sind gerade Punkte, die ich bei mir selber als Schwächen ansehe. Und beim Schreiben habe ich daher echt viel, also es sind extrem viel so auch Erinnerungen und so hochgekommen und Emotionen. Und ich glaube, ich saß echt ein paar Mal heulend vom Laptop und habe da echt gestruggelt, ihre Geschichte zu erzählen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also ich finde auch, dass Band 3 so das emotionalste Buch bisher ist. Mhm. Also wo ich auch mit den Emotionen dann auch immer sehr, sehr drin war. Und du hattest doch auch noch so einen schönen Satz.
Ich weiß jetzt
mit
nicht.
Licht und Schatten.
Ach so, ich glaube, das hast du tatsächlich geschrieben im Inhaltslektorat.
Ach, echt? Oh, ich dachte, das wird dein Satz.
Ich glaube, du hast geschrieben, ich könnte Werbung damit machen, dass der Band über die Lichtfee der ist, der am düstersten ist.
Ah, daher. Ja, sorry. Ich habe echt gedacht, dass das irgendwie von dir kam. Aber ja, im Grunde ist das halt so die Atmosphäre dieser Geschichte von Band 3, was ich so krass finde, dass es emotional besonders düster wird und aber auch natürlich sehr schöne Momente und große emotionale Entwicklungen da auch sind.
Ja. Ich glaube, Veneta hat auf jeden Fall die größte emotionale Entwicklung, also als Charakterentwicklung, die sie durchmacht von den Mädchen bis jetzt.
Du hast dich ja final für das Self-Publishing entschieden. Kannst du einmal darstellen, wie du zu dieser Entscheidung gekommen bist und auch vielleicht von deinem Weg erzählen, also welche Hürden es gab bei der Veröffentlichung?
Ich war, glaube ich, 2021, als ich das Buch wirklich veröffentlichen wollte. Und ich bin da auch noch recht naiv, würde ich sagen, an die Buchwelt rangetreten. Ich hatte tatsächlich dann eine Zusage von einem kleinen Verlag bei uns in der Gegend, die mein Buch wollten und die mit mir auch einen Vertrag gemacht haben und alles. Und nachdem das Lektorat von Die Brennende durch war, haben sie nachher abgesagt. Und dieser ganze Prozess vom Lektorat hat sich schon 1,5 Jahre gezogen. Also das hat ewig gedauert. Und ich glaube, sie haben erst in diesem Prozess vom Lektorat oder vielleicht auch erst danach gemerkt, als sie es wirklich drucken wollten, gecheckt, wie umfangreich Ureas als Buch ist oder als Buchprojekt mit den 5 Bänden. Obwohl natürlich ich am Anfang klar kommuniziert habe, dass es 5 Bände werden. Also das muss man ja auch dann immer angeben, wenn man sowas an Verlag schickt. Für diejenigen, die jetzt vielleicht nicht so im Verlagsgame drin sind, sowas gehört alles erstmal in die Bewerbung mit rein. Und ich glaube tatsächlich, dass der Verlag einfach noch zu unerfahren war mit Fantasy allgemein. Mhm. Die haben halt hauptsächlich andere Genres bedient. Genau, und dann wollte ich einfach nicht mehr so ewig warten. Ich habe dann mich umgeguckt, was ich machen kann. Ich habe mich bei ein paar Agenturen beworben. Das hat dann auch nicht funktioniert, weil ich glaube auch einfach, dass High Fantasy, also gerade so Epic High Fantasy in Deutschland nicht so gefragt ist, wie jetzt zum Beispiel Romantasy, was ja gerade überall zu sehen ist. Genau, und dann war es mir aber auch wichtig, meine Entscheidung klar zu treffen, also selber zu treffen, weil ich von mehreren Kolleginnen auch gehört habe, dass es da Probleme mit den Verlagsrechten gab, mit der Gestaltung von Cover und Co. Und dann, dann habe ich mich irgendwann, ich glaube, das war 21, also 2021, habe ich mich dann entschieden, ins Self-Publishing zu gehen. Und bin sehr happy bis heute, dass ich es gemacht habe. Ja.
Ja, ich auch. Und deine LeserInnen bestimmt auch. Und die, die es werden nach diesem Podcast.
Ja, aber ich würde sagen, meine größte Hürde ist bis heute das Marketing. Also da struggle ich von vorne bis hinten immer noch mit.
Ich glaube, das geht allen AutorInnen so. Also einfach, weil die Menge, die man machen kann, einfach so groß ist.
Endlos groß. Und ich bin auch nicht unbedingt die Person, die jetzt auf Instagram, also Instagram geht sogar noch, aber so, ich würde sagen, so BookTok und also TikTok und was weiß ich, das, da bin ich total raus. Das, ich kann mich nicht vor Kameras stellen. Das kommt mir so komisch vor.
Ja, es ist auch immer diese Schwierigkeit, einfach die eigenen Bücher zu bewerben. Ne? Und es ist einfacher natürlich, wenn man dann vielleicht Drehzies nimmt und Meinungen von anderen Leuten und sowas. Das, und sowas finde ich persönlich ist auch einfacher umzugehen dann. Aber selbst die ganze Zeit seine Bücher in den Himmel zu loben, ist schon schwierig.
Ja, ich finde es auch authentischer, wenn man so mit Rezensionen und so arbeiten kann. Also wenn man die Möglichkeit hat dazu.
Mm. Ja. Ja, Marketing ist tough. Hast du denn einen Tipp für Self-PublisherInnen?
Ach, wenn ich das wüsste. Nein, Spaß beiseite. Also investiert auf jeden Fall in ein gutes Lektorat. Also ich kann es Ihnen ja nur wärmstens empfehlen.
Dankeschön.
Für beides, Inhaltslektorat, Stillektorat, aber auch Sensitivity Reading. Da hat sie mir sehr, sehr viel geholfen. Haltet die Augen offen nach einem guten Coverdesign. Ich kann nur sagen, nicht schreckt Leser so schnell ab, wie zu sehen, dass die Gestaltung oder die Stilistik vom Buch einfach kompletter Mist sind, weil sich da keine Mühe gegeben wurde. Und was mir jetzt gerade in den letzten Wochen immer mehr auffällt, bitte, bitte, bitte verwendet keine künstliche Intelligenz.
Ja, genau, Coverdesign. Also Coverdesign auch noch einmal generell kann ich nur unterstützen, was Sophie gesagt hat. Erstmal vermeidet doch bitte, bitte künstliche Intelligenz dafür zu verwenden. Es gibt so viele tolle KünstlerInnen und es ist gar nicht so teuer, wirklich Coverdesign zu finden, was richtig geil ist. Also investiert da ruhig rein.
Auf jeden Fall. Also ich bin mit meiner Coverdesignerin wirklich so happy.
Das ist so schön.
Ich habe aber auch den Vorteil, sie schon lange zu kennen.
Das ist sehr schön. Das ist ja oft so ein Gedanke, den man hat. So, meine Geschichte wird schon die Leute erreichen, die sie lesen wollen. Ja, das...
So funktioniert es leider nicht.
Genau. Also selbst... wenn man gerne nicht oberflächlich wäre, ein Cover gehört halt dazu. Das macht die Atmosphäre der Geschichte quasi aus. Wenn wir das Cover sehen, gerade im Self-Publishing, also es gibt sehr selten Self-Publishing-Bücher in einem Buchhandel, und wo wir dann das Buch greifen können, den Klappentext lesen können. Also beim Self-Publishing ist es eher so, dass wir dann einfach nur die Cover sehen und ja, dann erst, wenn wir wirklich interessiert sind, klicken. Und dieser Prozess zum Klicken, das ist ein viel längerer Prozess als der Prozess, ein Buch in die Hand zu nehmen und umzudrehen, um den Klappentext zu lesen. Ja, also das sind ganz viele psychologische Marketing-Sachen. Deswegen, das solltet ihr nicht unterschätzen. Das,
vielleicht solltest du da auch noch Kurse anbieten.
Inzwischen, wenn ich merke, dass da jemand Hilfe braucht. Also wenn ihr zuhört und vielleicht schon meine Kundschaft seid, dann könnt ihr mich wegen solcher Sachen übrigens auch sehr gerne fragen. Hast du noch einen generellen Tipp für Schreibende? Also egal jetzt, ob Self-PublisherInnen oder nicht.
Dranbleiben. Also wirklich, wirklich dranbleiben. Findet eine Schreibroutine, belegt Kurse, Kontinuität ist das A und O. Ich glaube, viele unterschätzen, dass Schreiben wirklich harte Arbeit ist. Also ja, alles Kreative ist hart, aber Schreiben ist wirklich so, ich glaube, es ist auch viel mit Isolation verbunden, weil man sich ja wirklich sehr fokussiert, also man sitzt wirklich stundenlang am Schreibtisch, unterschätzt es nicht. Und wenn ihr euer Buch fertig habt oder euer Manuskript, herzlichen Glückwunsch, ihr dürft es noch 10-mal überarbeiten, mindestens, bevor ihr es an eine Agentur oder einen Verlag schickt, also ja, das wäre so mein Herzenswunsch, dass alle wirklich die Kontinuität und nicht unterschätzen. Also ich würde sagen, das ist eins der größten Punkte, die mich immer herausfordern, auch in meinem Job, dass ich jeden Tag irgendwie ein bisschen mich hinsetzen und schreiben kann. Und das geht ganz oft unter. Also ich bin davor nicht gefeilt. Und bei Fantasy würde ich noch hinzufügen, unterschätzt nie den Weltenbau und Co. Ja, weil es gibt leider immer wieder Lesende, die sich sehr, sehr genau damit auskennen oder die es einfach sehr interessiert. Und ja, denen wird es auffallen, wenn dein Fluss ungewollt bergaufwärts fließt. Also ohne eine gute Erklärung dafür.
Und gerade bei High Fantasy. Bei High Fantasy ist es halt eben auch, dass man sich diese Challenge stellt, dass man eine Zielgruppe anspricht, die eben auch so etwas erwartet. Das ist mit anderen Subgenres natürlich anders. Also zum Beispiel Low Fantasy, da geht es ja auch gerade darum, dass die Welt nicht im Fokus steht, sondern irgendwie die Charakterentwicklung in einer Welt, die leicht magisch ist und fantastisch ist, aber nicht im Fokus steht. Also deswegen auch das Genre richtig bezeichnen. Also wisst, auf welches Genre ihr euch einlasst. Gibt es Änderungen, Entwicklungen nach dem Lektorat, auf die du besonders stolz bist?
Ja, also die Schreibentwicklung auf jeden Fall vom Stil von Band 1 zu Band 2. Ich weiß nicht, ob es jetzt nur durchs Lektorat kam. Ich würde dem aber schon sehr viel zuschreiben, dem Stil-Lektorat, dass sich da doch einiges getan hat. Und ich muss positiv sagen, also mehreren Lesern, Leserinnen, ist das schon aufgefallen und es gab Lob dafür.
Ach, wie schön.
Und tatsächlich auch die Überarbeitung von Nahels Entwicklung, die würde ich auch noch dazu zählen.
Worauf bist du generell stolz in deinen Büchern?
Ich glaube tatsächlich, dass ich das überhaupt durchgehalten habe. Weil ich glaube, das geht vielen kreativen Menschen so, dass sobald man irgendwas macht, was jetzt nicht unbedingt der Norm entspricht, wird man belächelt und man wird nicht ernst genommen. Und ich glaube, das geht wirklich vielen Schreibenden so. Gerade weil immer als erstes die Frage kommt, ja, aber willst du das zu deinem Job machen oder willst du damit was verdienen? Und dann kommt natürlich direkt so dieser leichte, das wird ja eh nichts so nach dem Motto mit. Mhm. Daher ja, also darauf bin ich sehr stolz. Und ich hatte tatsächlich neulich, Anfang Juli hatten wir Klassentreffen, unser 10. Klassentreffen vom Abitur. Und ich glaube, der schönste Moment seit langem beim Schreiben war jetzt, dass einfach ein alter Klassenkamerad von mir plötzlich vor mir stand und mein Buch mit hatte und eine Signatur wollte.
Ach, wie geil ist das denn?
Ja.
Oh, das ist ja schön.
Das war richtig schön. Das hat mich unglaublich gefreut und das hat mich auch nochmal darin bestärkt, dass ich auf dem richtigen Weg bin.
Hast du denn häufiger die Situation gehabt, dass du selber in Zweifeln gekommen bist?
Ja, also hauptsächlich, weil sich ja doch das Buch über so lange Zeit hingezogen hat, bis ich von der Grundidee, die ich hatte, als ich so 14 war, bis zu diesem fertigen Buch kam und natürlich auch diese gesamte Geschichte mit einem Verlag finden und dann klappt es doch nicht. Das hat schon auch natürlich reingehauen. So fürs Ego oder fürs Selbstbewusstsein, sag ich jetzt mal. Es drückt einen schon erstmal runter. Also jetzt mittlerweile bin ich froh, dass ich diese Möglichkeit bekommen habe, dass dann die Absage kam, aber erstmal war man ja schon in diesem Denken drin, oh, es wird jetzt was und ich habe jetzt mein Buch in ein paar Monaten draußen.
Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das ziemlich hart gewesen sein muss. Aber gleichzeitig finde ich persönlich, ist es gut, dass es so gelaufen ist letztendlich, weil jetzt hast du quasi komplett Kontrolle über dein Buch.
Ja.
Und kannst das quasi in deiner Zeit machen.
Ja, und genau, das ist also diese Flexibilität, die schätze ich auch gerade sehr, muss ich sagen.
Ja, vor allem, weil du auch sehr viel unterwegs bist.
Ja, fast nie zu Hause.
Ja, das ist so krass. Ich bewundere das so sehr, wie du es schaffst, immer noch zum Schreiben zu kommen. Also, nee, das möchte ich anders framen, dass du dir die Zeit nimmst zu schreiben. Obwohl du die ganze Zeit unterwegs bist, obwohl du noch nicht mal Zeit quasi für Freunde und Familie hast, und dann aber dich so diszipliniert hinsetzt und es schaffst, einmal im Jahr ein fertiges, ja, 400 bis 500 Seiten Buch quasi zu haben.
Nicht einmal pro Jahr, aber so, ich versuch's. Aber ich glaube, das wird, ja, ein Jahr und drei Monate circa immer.
Ja, was ich trotzdem sehr beeindruckend finde. Was wir ja auch oft hatten, dass du immer zu mir sagst, dass du dich ärgerst, dass du zu wenig zum Schreiben kommst. Und dann ist es immer für mich so, hä, du schreibst so viel, du schreibst so oft. Es kommt halt immer auf jeden Fall, ja, innerhalb des Jahres kommt irgendwann mal ein Buch dann zu mir von dir. Und ja, ich brauche sehr viel länger. Und deswegen ist im Grunde dein Vorgehen, wie du schreibst und die Routine, die du hast, das ist für mich immer so ein bisschen Vorbildfunktion, wo ich immer mir denke, muss ich irgendwann schaffen, so oft wie so viel zu schreiben. Oder so regelmäßig.
Aber du schreibst ja jetzt schon beruflich sehr viel, ohne an deinen Projekten zu arbeiten, aber bist ja sehr viel damit beschäftigt schon. Ich glaube, bei mir ist es eher so, ich sehe es als Ausgleich an, aus meinem normalen Beruf rauszukommen. Und ich glaube, wenn man schon so viel damit arbeitet, also ich zum Beispiel, wenn ich zu Hause bin, ich sitze auch echt viel vom Laptop und ich kann es gar nicht haben, so lange vom Bildschirm zu sitzen. Deswegen, ich verstehe jeden, der, ich sag mal, viel beruflich auch vom Bildschirm sitzt, dass es eben, also da kein Bock mehr da ist, sich noch fürs Schreiben nochmal hinzusetzen, eine Stunde vom Bildschirm. Ja, es gibt auch andere Medien, aber das ist so das Einfachste, sich einfach vor den Laptop zu setzen und zu schreiben. Deswegen gar kein Pressure, bitte.
Wo finden LeserInnen eigentlich dein Buch?
Überall, wo es Bücher gibt. Nein, also ich habe es über Books on Demand veröffentlicht. Also das ist natürlich so die erste Plattform, wo ihr es kaufen könnt. Auf jeden Fall die E-Books findet ihr auch. Oder also alles findet ihr über Amazon. Aber ich habe das E-Book von Die Tödliche tatsächlich nur auf Amazon veröffentlicht, weil ich mit dem E-Book-Format oder der Qualität, sag ich jetzt mal, bei BOD nicht so zufrieden war und diesem ganzen Service. Genau, das macht es jetzt einfach einfacher. Aber prinzipiell könnt ihr es überall kaufen.
Sehr schön. Hast du denn einen bevorzugten Händler, wo das Leute kaufen sollten?
Ja, ich würde sagen schon Books on Demand oder eben Amazon.
Und wenn ihr bei Amazon kauft, vergesst nicht zu rezensieren. Und auch wenn ihr nicht bei Amazon kauft. Aber wenn ihr schon bei Amazon kauft, dann rezensiert auf jeden Fall, weil dann ist es eine verifizierte Rezension und die funktioniert immer besser für AutorInnen.
Generell sind Rezensionen einfach Gold wert für uns, würde ich sagen.
Ja, also liest rein, liest am besten alle drei Teile, die bisher draußen sind, und rezensiert jeden einzelnen Teil. Also wenn ihr schon eine Rezi geschrieben habt, dann am besten auch für die anderen Teile. Weil das Buch geht ja auch noch weiter und wir wollen ja, dass Sophie weiterschreibt, ne?
Jetzt guckt sie mich so herausfordernd an.
Aber ich nehme an, dass du auch weiterschreiben möchtest.
Habe ich schon vor, ja.
Sehr schön.
Ich habe schon noch ein paar andere Ideen im Kopf. Also ich versuche gerade sehr, mich sehr zusammenzureißen, noch Band 4 und Band 5 zu Ende zu schreiben, bevor ich mich an diese anderen Ideen setze.
Das kann ich mir vorstellen. Das muss schwer sein, also... Weil wenn einmal die Ideen da sind, ne, dann rufen sie nach einem.
Genau, dann möchte das auch geschrieben werden.
Genau, ja.
Aber ich halte mich damit, ich sag mal, zurück, weil ich mich sehr auf Nephiles Sicht noch freue.
Ja, das hattest du, glaube ich, sogar schon ab Band 1 angekündigt, dass du dich auf Nephile freust. Also deswegen bin ich schon so gespannt auf den Teil, wenn die Spiele kommt. Und vor allem sagt sie mir ja nie, wer das nächste Mal dran kommt, bis ich das Buch quasi selbst in der Hand habe. Deswegen bin ich dann auch jedes Mal genauso gespannt wie die LeserInnen. Hast du noch letzte Worte an die Lesenden? Wir sind hier nicht in einem Buch, an die HörerInnen.
Einfach nur, lest die Bücher. Lasst euch verzaubern, wie Zinja das so schön gesagt hat. Und in den Shownotes findet ihr übrigens die ganzen Links zu den Büchern, zu Band 1 bis 3 und könnt die da bestellen. Und Zenia, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für das tolle Interview.
Ganz herzlichen Dank, dass du hier bist. Vor allem, weil Sophie wirklich hier ist und sich den Weg gemacht hat, hier nach Berlin zu kommen. Und in meiner Wohnung im Arbeitszimmer mit mir zu sitzen und persönlich zu sprechen.
Und es war voll schön, dich mal wieder zu sehen.
Ja, same. Wir haben uns das erste Mal übrigens gesehen vor dem ersten Band. Da hast du ja, glaube ich, noch in Berlin gelebt, ne?
Genau, da habe ich noch 3 Jahre lang in Berlin gewohnt.
Dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg, jetzt auch mit Band 3, der jetzt frisch draußen ist. Und wie gesagt, ihr müsst Bücher lesen, damit ihr auch wisst, was auch am Ende von Band 2 passiert. Das ist auch sehr wichtig. Das möchte ich nochmal betonen. Ja, und danach natürlich weiterlesen und rezensieren. Sophie kann übrigens Twists sehr gut. Nachdem ihr nämlich den Twist von Band 2 überstanden habt, könnt ihr euch gleich auf den nächsten am Ende von Band 3 freuen. Also ganz, ganz viel Erfolg auf deinem weiteren Weg im Self-Publishing.
Dankeschön auf jeden Fall.
Vergesst nicht, in die Shownotes zu gucken und Sophies Buch zu bestellen, wenn ihr nicht schon habt. Und wenn ihr schon habt, dann auf jeden Fall eine Rezi schreiben. Und wenn ihr schon dabei seid, freue ich mich natürlich, wenn ihr den Podcast rezensiert. Das geht nämlich auch bei Spotify, aber auch bei allen anderen Podcasts. Bei Apple Podcasts könnt ihr sogar etwas dazu schreiben. Und wenn ihr ein Abo dalasst, dann freue ich mich natürlich besonders. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert gerne mein Newsletter, in dem ich wöchentlich exklusive Tricks und Kniffe aus dem Lektorat verrate. Danke fürs Zuhören, schöne Lesewochen, schöne Schreibwochen. Mach's gut, schreib gut, ciao.